Und damit herzlich willkommen zum Echo Helvetia. Mein Name ist Christian Fröhlicher und ich habe heute einen Gast im Studio. Und das ist Ursula De Jong aus Melbourne. Guten Abend.
Guten Abend.
Sie sind, erzählen Sie doch selber, also Sie sind an der Deakin Universität. In Melbourne arbeiten Sie, und was machen Sie da?
Ja, was mache ich da? Ich arbeite eigentlich in Geelong. Deakin University ist in Burwood in Melbourne, in Geelong, auch in Warrnambool, aber ich bin in Geelong und ich bin in the School of Architecture and Built Environment und ich bin Professor in der Schule dort und
Vielleicht sagen, wie ich auf sie gestoßen bin. Es ist nämlich eine Pressemitteilung gekommen, dass Sorrento in Gefahr sei, unterzugehen. Und ich habe zuerst gemeint, das hat irgendetwas mit Klimawandel zu tun oder so.
Nein, noch nicht.
Aber es geht in Richtung Heritage.
Ja,
was ist das
mit
genau?
Heritage, ja. Und über die letzten 3-4 Jahre haben wir ein grosses Programm gehabt, wo wir geschaut haben, was in Sorrento und in Queenscliff, die zwei historische
Ortschaften. Vielleicht ganz kurz Klammern auf für die, die nicht in Melbourne daheim sind, in Sydney, Perth, Brisbane, Hobart, Adelaide und so weiter. Sorrento ist also ein Ferienort.
Ja, und Queenscliff auch, beide
Mornington
sind Ferien.
Peninsula,
ja,
genau. Also an der Bay unten, etwa 40 Kilometer südlich von Melbourne.
Ja, ich glaube, und, ein bisschen weiter, etwa 100 Kilometer
sogar
südlich.
Oh, okay. Und auf jeden Fall sehr, sehr schön, sehr nobel aus. Es ist sehr, sehr teuer dort auch, ein Ferienhäuschen zu haben.
Ja.
Eben, Klammer zu.
Ja, so Sorrento und Queenscliff sind ganz am Anfang zu Port Phillip Bay bei den Heads. So schon im 19. Jahrhundert sind Europäer von Melbourne dahin gegangen und haben Ferien wollen. Und ein Koppen, er heißt Koppen, der ist ein Entrepreneur gsi im Theater, Geldmacher. Viel Land hat er verkauft und er hat das erste Hotel in Sorrento gebaut, so das Continental Hotel. Viele Leute kennen das vielleicht. Wenn man in Sorrento reinkommt, das ist vierstöckig mit einem grossen Turm und mit Limestone. Ich weiß nicht, was das auf Schweizerdeutsch ist. aber Stein, wo man von der Gegend hat man können, haben. So.
Und das Resultat ist, dass das wirklich sehr, sehr hübsch da aussieht. Also,
ja.
Es ist wirklich nur die Bausubstanz aus dem 19. Jahrhundert, die ja sehr selten ist inzwischen in Australien, außerhalb der grossen Städte. Was ist jetzt da in Gefahr und warum?
Ich glaube, Sie haben schon darauf gemerkt, dass es jetzt sehr teuer ist in Sorrento. Das Land ist sehr teuer und viele Leute wollen von Melbourne jetzt dahin, aber wenn die alten Häuser und die kleinen Häuser kaufen jetzt und viele tun's umbauen oder überhaupt wegmachen und ganz grosse neue Häuser anbauen.
Darf man das? Also sind die nicht Heritage protected?
Leider darf man es. Ja. Nur teilweise von Sorrento hat Heritage Overlay. So in Ocean Beach Road, das ist die Straße, die geht vom Ferry Terminal im Port Phillip Bay über den Hügel, über Sand zu dem Ozean. Da hat Heritage Overlays und da gibt es viele, es sind teilweise Häuser gsi oder Gasthäuser sind es gsi aus Limestone, aus Brick und wie sagt man das, ein- oder zweistöckig Maximum. Und jetzt viele Leute wollen Apartments bauen, die alte Familie, wo die verschiedenen Abteile, wie sagt man, Shops hatten, sind nicht mehr dort oder fort jetzt und ist alles viel zu teuer. So momentan die Councillors, the Shire, wo da regiert, die wollen einfach mehr und mehr Geld machen. Und leider Heritage kommt dritt oder viert oder noch weiter runter in ihrem Gebiet oder so.
Warum ist das ein Problem mittel- bis langfristig gewesen?
Es ist ein Problem, weil ich glaube, viele Leute kommen als, auf Besuch als Touristen zu Sorrento und zu Queenscliff, weil es historische, ich sage mal, Villages
ja,
sind.
Ja, ein Dorfbild finden.
Es sind noch kleine Orte. So eine Ortschaft, Sorrento hat etwa 1500 Leute, die wohnen da. Aber über Sommer, da haben wir 100'000. Ja. Und Leute haben viel Geld. Die wollen etwas anderes machen. Die wollen nicht nur ein kleines Häuschen haben, was könnte, you know, im Sand sein den ganzen Tag. Die wollen Swimmingpools und Theater, alles wollen sie haben. So was wir gefunden haben in unserem Research ist, dass die Leute, die schon viele Jahre gewohnt haben in Sorrento und in Queenscliff, die schon Familie, Generationen da gewesen sind und den Platz gut kennen, fühlen ganz anders über den Platz und möchten, dass der See, die Landschaft, alle
Meer,
Pflanzen,
ja.
Dass alles
das
bleibt
Meer.
Irgendwie. Ja, ja, ja.
Und können Sie da etwas dazu beisteuern, außer einfach die Öffentlichkeit aufzuklären und letztlich dann Druck auf Politiker ausüben?
Das haben wir probiert. Wir haben mit der Community, so der Gesellschaft, wo die Leute, die dort wohnen, haben wir geredet, viel von, und wir haben probiert, alle Leute zu reden, so Kinder, die in der Schule sind, bis zu denen, die in den 80er Jahren sind. Und wir haben gefunden, die schätzen gleichliche Sachen. Viele haben zu uns gesagt, und das sind nur die Alten, die das wollen. Aber es sind Kinder, die dort leben und spielen und den Platz kennen. Es sind die Älteren, die immer da waren. Und ich glaube, wir verstehen die Landschaft und den See irgendwie, wie es etwas von dich selber sagt. Sogenannte Identity. Es sind, wer wir eigentlich sind. Und wenn Leute reinkommen, die weil wir haben Touristen, junge Männer, die kommen nur gumpen oder schwimmen einen Tag und wieder fort. Die kennen den Platz gar nicht. Die haben auch generell keinen Respekt für den Platz. Und das ist schwierig. So haben wir mit den Leuten geschwätzt. Und wir haben auch mit der Regierung, der Local Government, viel geredet. Und haben wir ein Büchlein geschrieben für die Leute, was die können machen, dass die verstehen, wie sagt man, Decisions.
Wie Entscheidungen getroffen werden. Ja,
wer Entscheidungen macht und wie Entscheidungen gemacht werden. So können sie viel besser verstehen, was die würden behalten und was wir können wechseln. Ich meine, wir leben mit einer Welt, wo alles sich ändert, immer. Und wir haben gehofft, dass irgendwie, wenn die Leute, die dort wohnen und leben, und die Regierung miteinander können reden und miteinander irgendwie einig sind, über was die würden in Zukunft wollen da haben, da hätten wir bessere Outcome. Wenn mein Deutsch entschuldigen, gell? Schon lange seit ich Schweizerdeutsch geredet habe.
Sie lassen sich Helvetia am Sonntagabend. Nach wie vor im Studio zu Gast ist Ursula de Jong aus Melbourne-Geelong. Ja, reden wir doch über Sie als Person. Und Sie haben gerade gesagt, Ihr Schweizerdeutsch sei nicht so gut. Ich sage, das stimmt überhaupt nicht. Es ist vor allem darum so gut, weil Sie nämlich gar nicht in der Schweiz geboren sind.
Nein, ich bin in Melbourne geboren. Schon lange her. und ich habe Schweizerdeutsch geredet, bis ich etwa 6 Jahre alt war. Erst in der Schule habe ich dann Englisch gelernt. So daheim, mein Vater war Polnisch und meine Mutter Schweizerin. Und die haben Schriftdeutsch miteinander geredet. Und Mutti hat mit uns Schweizerdeutsch geredet und wir haben Schweizerdeutsch mit unserem Vater geredet. Das war ganz interessant, gell?
Wie leicht oder wie schwierig war es damals, ein bisschen Kontakt zu haben mit anderen Schweizer Familien?
Ich glaube, schwierig. Papa hat ein paar polnische Freunde gehabt und teilweise waren andere Polen, die mit Schweizerin geraten sind. Aber langsam hat Mutti dann, wo Papa ist gestorben im 1976, und dann hat Mutti mit Schweizer Gruppe sich Zeit gehabt mit den, gell? Aber wo wir haben in Oak Park haben wir gewohnt, im West Melbourne, I suppose, und wir sind Familie gsi, unsere Familie gsi, ist eine Familie von Estonien da gsi. Es sind 2 australische Familien gsi und eine deutsche Familie. Und die sind unsere Familie gsi. Keins von uns hat eigentlich Grosseltern oder Tanten oder so gehabt, da in Australien. Und wir sind füreinander Familie gsi. Ich erinnere die Zeit sehr gut, bis ich etwa 12 Jahre alt war. Und dann sind wir von einer Seite von Melbourne auf die andere gezügelt mit Papas Firma.
Mhm. Ja. Und haben Sie in dieser Zeit, sagen wir, in Ihrer Jugend auch Schweizer Brüche gefeiert? Also Weihnachten, ja, was man da alles macht, ja, und ja. Ostern?
Wir
führen
immer noch Weihnachten führen am Weihnachtsabend, gell, wenn wir immer gemacht haben daheim. Und wir haben alle Lieder haben wir immer gesungen und das Essen natürlich auch. So ich und meine ich und meine Töchter jetzt, wir backen alle Weihnachtsgutzli jedes Jahr füreinander, so Muttis Rezepten und alles lebt mit uns noch weiter, gell? Und meine Grosskinder jetzt machen auch damit, so. Ja.
Und Sie selber haben Kinder. Haben Sie mit Ihnen auch Schweizerdeutsch geredet?
Ha, leider nicht. Mein Mann ist von Holland. Er ist in Holland geboren, aber nur 18 Monate alt, als er hier ist. So, er hat Holländisch mit seiner Familie geredet und ich natürlich Schweizerdeutsch mit meiner. Und dann wir haben miteinander Englisch geredet. So, unsere Kinder haben Englisch geredet. Und dann in der Schule haben sie eigentlich Italienisch gelernt. Gut Italienisch gelernt. Ja, so.
Und was denken Sie heute über die Schweiz? Oder wann sind Sie das letzte Mal gesehen? Was haben Sie da erlebt?
Jetzt ist schon Weile, seit ich da bin. Aber wir gehen in ein paar Monaten in die Schweiz. Ich habe natürlich immer noch Cousinen und so dort. Und das erste Mal, als wir in der Schweiz waren, war in 81, 82, um die Zeit. Und ich habe die Schweiz kennengelernt durch Kalender. Alle die schönen Fotos, die Mutti immer hatte, dem Magazin «Schweizer Familie» und so. Und wir sind im Sommer da gewesen. Und ich konnte nicht können verstehen, dass nur Felsen gewesen sind überall. Wo ist der Schnee und alles andere gewesen. So, und als ich heimgekommen bin, habe ich zu Mutti so etwas gesagt. Da hat sie gesagt, aber es ist immer so im Sommer. Aber wir haben es, in meinem Kopf war es nicht so gewesen, gell. Wir sind jetzt schon ein paar Mal in der Schweiz gewesen, nie lang genug, aber mit der Familie dort und umgereist und teilweise Mutti ist, bevor sie nach Australien kam, die ist immer überall spaziert. Die ganze Schweiz hat sie kennt, jeder mit dem Velo oder zu Fuß. Und natürlich während dem Krieg sind keine Autos rum gewesen, so hat sie frei gehabt und hat Papa kennengelernt, den Weg. So die zwei sind überall in den Bergen und überall gewesen. Und ich glaube, ich habe viel von ihr gelernt. Und ist erst in den letzten 10 Jahren, wo ich viel über Landschaft und so jetzt schreiben tue, dass ich vielleicht das besser verstehe, dass ich von ihr so viel gelernt habe. Sie hat viele Ferien mit uns auf der Mornington Peninsula und hat oft gesagt, dass Landschaft tut sie immer erinnern an die Berge von Schweizer. Und ich konnte nie können verstehen. Aber wo wir da waren, dann sieht man, es ist halt viel Felsen. Und Pflanzen finden es sehr schwierig zum Wachsen. So gibt es Parallel.
Mhm. Ja. Gibt es auch Parallelen im Schutz von der Landschaft und von der Ortskern? Das ist ja Ihr Spezialgebiet an der Uni, Deakin Uni. Ist die Schweiz da Australien voraus oder hinten nachher?
Oh, da bin ich nicht sicher. Ich kann nicht viel sagen dagegen. Ich bin nicht ganz sicher, ob die Schweiz vor uns ist oder hinter uns im Schutz von Natur. Ich wäre jetzt, wenn wir wieder gehen, ein bisschen weiter schauen.
Genau, und vielleicht können wir dann wieder mit Ihnen reden in ein paar Monaten. Ursula de Jong, vielen, vielen Dank für den Besuch.
Sehr gerne.
Und jetzt schon eine schöne Reise in die Schweiz.
Danke.
Und alles Gute auch mit Ihrer Arbeit hier in Australien.
Danke.
Das ist Ursula de Jong von der Deakin Universität, von der School of Architecture and Built Environment. Und mein Name ist Christian Fröhlicher. Und mir bleibt nicht viel mehr zu sagen als vielen Dank fürs Zuhören und bis am nächsten Sonntag um die gleiche Zeit.